Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Als wir anfingen, uns mit diesem Text zu befassen, haben wir zunächst über das falsche Verständnis des Wortes Welt gesprochen und was es nicht bedeutet, wenn Johannes hier dazu ermahnt, die Welt nicht lieb zu haben. Ferner haben wir in weiteren Predigten über die Begriffe Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben und deren Bedeutung nachgedacht. Und wer das noch einmal nachhören möchte, hat die Möglichkeit, sich die Predigten im Internet herunterzuladen oder sie sich auf einer CD anzuhören. Und heute kommen wir zum Abschluss unserer Betrachtungen über diesen wichtigen Abschnitt des Wortes Gottes. Diese Welt in ihrer Gottfeindlichkeit als eine Welt, die Gott entfremdet ist, diese Welt mit ihrer Gesinnung, mit ihrem Trachten, ist nicht vom Vater, so sagt Johannes hier. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Hat also seinen Ursprung nicht im Vater, sondern ist eben Teil einer Gesinnung und einer Entwicklung, die unter dem Gericht der Vergänglichkeit steht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und darum ist es töricht, weil diese Welt vergänglich ist. Ist es töricht, die Welt lieb zu haben, das heißt also verwurzelt zu sein im Denken, in den Maßstäben und im Handeln dieser Welt, dieser gefallenen Welt. Nichts in dieser Welt, sündige Dinge oder auch Verhaltensweisen, nichts hat immer für immer Bestand. Nicht einmal die guten Gaben Gottes, an denen wir uns ja erfreuen dürfen und die wir mit Danksagung genießen dürfen und die wir täglich empfangen dürfen, nicht einmal sie sind unvergänglich. Auch sie stehen unter dem Vorzeichen der Vergänglichkeit. Alles in dieser Welt vergeht. Und das müsste im Grunde genommen jedem Menschen, der ein wenig nachdenkt, klar sein. Und doch klammert sich der Mensch an das, was diese Welt ihm zu bieten hat, als würde sie ewig bestehen. Schon allein die Tatsache, dass man selbst nicht für immer in dieser Welt lebt, bedeutet doch, dass wir einmal alles, was wir jetzt noch unser eigen nennen, loslassen müssen, dass wir alles verlieren werden. Wie Hiob es so treffend sagt, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Und von daher kann der Mensch in den Dingen dieser Welt, als einer dessen, der Welt, als einer dessen, deren Lust nach Ewigkeit strebt, wie ein bekannter gottloser Philosoph einmal gesagt hat, aber er hat darin recht gehabt, keine letzte Befriedigung finden. Es geht im Grunde genommen immer nach der Weise, Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das müssen wir dick unterstreichen, ja, unbefriedigt. Ihr in den Dingen dieser Welt, welcher Art sie auch immer sein mögen, auch in den guten Gaben, die Gott uns geschenkt hat und die wir täglich mit Danksagung genießen dürfen, können wir keine letzte Befriedigung finden. Alles ist vergänglich. Und um uns daran zu erinnern, dass es nichts gibt, was in dieser Welt ewigen Bestand hat und uns letzte Erfüllung geben kann, kommt es immer wieder in unserem Leben zu kleineren oder auch zu größeren Erschütterungen, die Gott ganz bewusst zulässt. Im Hebräerbrief, im 12. Kapitel, lesen wir, dass diese Welt einmal, noch einmal durch eine ganz, ganz große Erschütterung gehen wird, bevor Gottes ewiges Reich anbrechen wird. Auch die Corona-Krise, mit der wir es zurzeit zu tun haben, ist solch eine Erschütterung, nicht die letzte Erschütterung. Es kommen sicherlich noch einige auf uns zu. Die Wehen der letzten Zeit werden sich verstärken. Erschütterungen sind angesagt für unsere Zeit und dazu gehört eben auch die jetzige Krise, in der wir uns befinden und bei der wir alle mehr oder weniger zu leiden haben. Aber die Frage ist doch, ob man diese Krisenzeiten mit Gott in Verbindung bringt. Der Herr Jesus sagt einmal im Blick auf die letzte Zeit, die Menschen werden sein wie zur Zeit Noahs. Sie achten das nicht, was Gott tut und was Gott will und was er vorhat zu tun. Sie achten es nicht. Sie achten nicht auf die Zeichen der Zeit. Es hat ihnen nichts zu sagen, sondern sie gehen ihren Weg weiter, als würde nichts geschehen. Sie leiden unter bestimmten Umständen, aber ansonsten geht das Leben weiter. Und sie denken nicht daran, sich vor Gott zu demütigen, Buße zu tun und eine ganz neue Beziehung zu Gott zu bekommen. Und ich denke mal, ähnlich ist das in unseren Tagen. Ja? Man bringt diese Krise nicht in Verbindung mit Gott. Das ist das Hauptproblem, das eigentliche Problem. Die Gemeinde Jesu ist eigentlich die einzige Institution, wenn man das mal so nennen darf, die da einen klaren Blick dafür hat. Ne? Der Mensch von Natur aus sieht diese Dinge nicht. Er erkennt sie nicht. Als das Schiff Titanic, das als unsinkbar galt, welch eine Hybris, welch ein Hochmut, ja, als unsinkbar galt, auf einen Eisberg auflief und innerhalb kürzester Zeit sank, da gingen alle Passagiere unter, für die es keine Rettungsboote gab. Also außerhalb dieses Schiffes, das dabei war, unterzugehen. Da lag die Hilfe, außerhalb des Schiffes. Es half nichts, sich an irgendeinem Gegenstand auf dem Schiff festzuklammern. Man wurde mit in die Tiefe gezogen. Und es hilft uns nicht, an irgendein innerweltliches Glück uns anzuklammern. Wir werden damit untergehen. Wir haben es sehr schwer von Natur aus zu begreifen, dass es in dieser Welt keine letzte Sicherheit gibt. Von Natur aus sind wir eben dazu geneigt, unsere Sicherheiten in dieser Welt zu suchen und zu finden. Aber wir finden sie nicht, letztlich nicht. Zeitweise vielleicht, für eine kurze Zeit. Aber dann müssen wir doch feststellen, dass es nichts gibt, woran man sich letztlich klammern kann, und was uns letztlich zur Ruhe bringen kann. Paulus spricht in einem seiner Briefe, im 1. Timotheusbrief, vom Ungewissen, vom unsicheren Reichtum. Und er ermahnt die Reichen dazu, dementsprechend verantwortungsvoll mit ihrem Reichtum umzugehen. 1. Timotheus Kapitel 6, ein wichtiges Wort. Er spricht vom unsicheren Reichtum. Die Bibel spricht auch vom Betrug des Reichtums. Und dieser Betrug liegt eben darin, dass man hier seine Sicherheit sucht im Reichtum, welcher Art dieser Reichtum auch immer sein mag, ob es ein materieller Reichtum ist, ein ideeller Reichtum, spielt jetzt zunächst einmal gar keine Rolle. Paulus denkt an den materiellen Reichtum im Zusammenhang. Aber der Betrug besteht eben darin, dass man seine Sicherheit darin sucht. Aber Paulus sagt, der Reichtum ist unsicher. Ich kannte einen Mann, der uns oftmals besucht hat, liegt schon Jahre zurück, der zweimal sein ganzes Vermögen verloren hat, durch Inflation. Dennoch machte er sich wieder daran, Reichtum aufzuhäufen und lebte selbst persönlich in großer Armut. Ich hoffe, dass er zum Schluss doch noch, er ließ uns rufen an sein Sterbelager, dass er zum Schluss doch noch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Seine Schwester übrigens war Diakonisse, war eine gläubige Frau, hat sicherlich viel für ihn gebetet. Er selbst war Lehrer, hatte es mehr mit der Philosophie und war ein kluger Mann. Aber er setzte sein Vertrauen eben auf das Geld. Das ist unsicher. Es gibt nichts in dieser Welt, was sicher ist. Clausius schließt daraus, dass man eben verantwortungsvoll mit dem Reichtum, den Gott einem anvertraut hat, umgehen sollte. Und genau das tut Johannes hier auch, wenn er sagt, die Tatsache, dass in dieser Welt alles vergänglich ist, die Welt vergeht mit ihrer Lust, soll uns dahin bringen, soll uns dazu führen, dass wir den Willen Gottes tun und in Ewigkeit bleiben. Ich lese diesen Vers noch einmal. Wir sehen also, sowohl Paulus als auch Johannes bleiben nicht beim Negativen stehen, sondern ziehen daraus positive Schlüsse. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also das ist der logische Schluss. Er lautet, tue den Willen Gottes, so bleibst du in Ewigkeit und gehst nicht samt der Welt unter, an die du dich so gerne von Natur aus klammerst. Gottes Wort bleibt also niemals beim Negativen stehen. Wir denken an Salomo, an das Büchlein, das er geschrieben hat, in dem er immer wieder zu dem Ergebnis kam, es ist alles eitel, alles ist vergänglich. Und alles, was der Mensch tut, ist letztlich vergeblich. Er beschreibt die Situation des Menschen unter der Sonne. Also nicht von der Auferstehungshoffnung her, die wir haben. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Er sieht die Dinge von oben her, von Gott her. Das Predigerbüchlein sieht sie unter der Sonne. Und da hat Salomo eine wunderbare, unbestechliche Beobachtungsgabe, die er an den Tag legt und sagt, im Grunde genommen ist all das, was der Mensch tut, vergeblich getan. Und doch ist Salomo kein Kopfhänger gewesen, kein verdrießlicher Mann geworden durch diese Beobachtungen, die er gemacht hat. Im Gegenteil, die Gottesfurcht hat ihn dazu angehalten, vor Gott ein Leben zu führen, das dem Maßstab Gottes, soweit er ihn erkannt hatte, entsprach. Und die Dinge dieser Welt, soweit sie gut und heilsam sind, zu gebrauchen und auch zu genießen. Also er war kein negativer Mann, er blieb nicht beim Negativen stehen, wie manche Philosophen, die Philosophen des sogenannten Existenzialismus es getan haben, die sagen, es hatte alles keinen Sinn. Das Beste, was du tun kannst, ist, dass du dir das Leben nimmst. Ja? Hemingway, dieser bekannte Schriftsteller, ist ein Beispiel dafür gewesen. Ja? Er hat sich das Leben genommen. Das war konsequent nach ihrem Denken. Viele haben einen irrationalen Schritt vollzogen, Ein Schritt, der im Grunde genommen ihrer Philosophie nicht entsprach und sind am Leben geblieben, haben versucht, das Beste daraus zu machen. Aber sie waren im Grunde genommen solche, die lebten unter einem negativen Vorzeichen. Wenn das bei Salomo schon so gewesen ist, dass er ein positiver Mann gewesen ist, wie viel mehr haben wir Grund, positiv zu sein in einer vergänglichen Welt als solche, die eine bleibende Wirklichkeit haben und eine bleibende Herrlichkeit vor Augen haben im Blick auf die Zukunft. Christen sind niemals negativ. Sie sehen die Dinge so, wie sie sind. Und dazu gehört eben das, was Johannes hier sagt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist eine Tatsache. Aber sie bleiben dabei nicht stehen. Die Hauptbetonung liegt auf, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort bleibt erinnert uns vielleicht an den Schluss im Psalm 23, wo es heißt, ich aber bleibe im Hause des Herrn immer da, für immer. Hier geht es um die Ewigkeit. Hier geht es um das, was wirklich Bestand hat, für immer, für alle Zeit und auch für die Ewigkeit, immer da. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer den Willen Gottes tut, so sagt Johannes, der bleibt in Ewigkeit. Und darüber wollen wir jetzt mal ein wenig nachdenken, was das heißt. Wer den Willen Gottes tut. Das hebräische Denken über Gott und die Beziehung der Juden zu Gott geschieht immer in der Kategorie des Tuns. Das Reden Gottes zu seinem Volk ist gleichzeitig immer auch ein Tun. So heißt es zum Beispiel im Psalm 33, Vers 9, wenn er spricht, wenn Gott redet, dann geschieht es. Wenn Gott in diesem Augenblick etwas sagt, dann ist das gleichbedeutend damit, dass er es tut. Das ist bei Gott immer eins. Das, was er sagt und was er tut, das gehört für Gott immer zusammen und niemand kann ihn daran hindern, das, was er sagt, auch in die Praxis umzusetzen, das zu tun. Niemand. Und auch von Seiten des Menschen geht es um ein Tun. Wenn Johannes beispielsweise in Kapitel 3 seines Evangeliums sagt, dass es Menschen gibt, die die Wahrheit tun. Die Wahrheit tun. Ist doch interessant, dieser Ausdruck. Und das unterscheidet also das hebräische Denken vom Denken der griechischen Philosophen. Von daher sind wir ja geprägt in unserem Denken. Der Grieche denkt die Wahrheit und der Hebräer tut die Wahrheit. Es ist nun aber die Frage, was ist zunächst einmal unter diesem Tun oder mit diesem Tun gemeint? Dem Tun der Wahrheit. Was meint die Schrift? Dem Zusammenhang nach, wenn sie vom Tun des Willens Gottes spricht. In der Regel gehen wir also davon aus, das ist unser natürliches Denken auch, das kommt dem entgegen oder meint dem entgegenzukommen, gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um ein ganz praktisches Umsetzen dessen, was wir als den Willen Gottes erkannt haben, im alltäglichen Leben geht. Das heißt also, wenn wir jemandem etwas Gutes tun, in irgendeiner Angelegenheit einem Menschen helfen, dann tun wir den Willen Gottes. Davon gehen wir aus. Und das ist sicherlich nicht verkehrt. Im Gegenteil, die Bibel lehrt an vielen Stellen, dass wir gute Werke tun sollen. Und im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10, heißt es, lasst uns Gutes tun, an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Hier haben die Gläubigen einen gewissen Vorzug, ja, in dem, was wir tun sollten. Lasst uns Gutes tun. Das ist also nicht verkehrt, das so einzuordnen. Zunächst einmal aber muss es anders verstanden werden. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das heute begreifen. Ganz entscheidend. Das ist hier zunächst einmal nicht so zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel unter diesem Vorzeichen die Bergpredigt lesen, dann müssen wir notwendigerweise versagen. Wenn es uns beim Lesen der Bergpredigt zunächst einmal und ausschließlich darum geht, dass wir das nun in die Praxis umsetzen, was der Herr Jesus uns in dieser Rede an Anweisungen gibt, dann müssen wir zwangsläufig versagen. Wir übersehen dann die Einleitung hin zur Bergpredigt. Wir haben einmal darüber gesprochen, über die Seligpreisungen. Und wir haben davon gesprochen, dass der Anfang der Seligpreisungen, also auch der Anfang der gesamten Bergpredigt von allergrößter Bedeutung ist. Wie es lautet nämlich dieser Anfang? Selig sind die geistlich, nicht geistig, geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Das ist das Tor zur gesamten Bergpredigt, zu den Seligpreisungen zunächst einmal und zur gesamten Bergpredigt. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Die geistlich Armen, was sind das für Leute? Das sind solche Leute, die durch den Heiligen Geist arm gemacht worden sind, nicht äußerlich arm gemacht worden sind, sondern innerlich, die erkannt haben, dass sie in sich selbst nichts haben, was sie dazu berechtigen könnte, ins Reich Gottes zu gelangen. Das sind solche Menschen, die sind geistlich arm. Das Wort, das Matthäus gebraucht in dieser Aussage, selig sind die geistlich Armen, ist ein Wort, das deutlich macht, dass der Mensch gar nichts mehr hat. Es gibt im Griechischen zwei Wörter für arm. Bei dem einen Wort hat der Mensch noch etwas. Er hat nur wenig, ganz wenig, aber er hat noch etwas. Und das andere Wort beinhaltet, dass der Mensch gar nichts mehr hat, überhaupt nichts mehr. Dass er nackt und bloß ist, dass er nicht weiß, wie es weitergehen soll im Blick auf seine irdische Existenz. Ein Mensch, der geistlich arm ist, hat nicht nur teilweise Gott nicht zu bringen, sondern hat ihn überhaupt nicht zu bringen, gar nichts. Hier an dieser Stelle müsste man mal nachdenken über die Lehre vom unfreien Willen, ja, die dem Luther so wichtig gewesen ist, in der Auseinandersetzung mit dem Humanisten Erasmus von Rotterdam. Aber das jetzt nur mal so am Rande vermerkt. Es geht also um Menschen, die gar nichts mehr haben, geistlich arm sind. Gar nichts, was sie vor Gott geltend machen können. Gar nichts, was sie in die Waagschale werfen können. Und das entspricht einem Wort auf 5. Mose Kapitel 8, in der Moses sagt, Gott hat euch in die Wüste geführt. Warum? Um euch zu demütigen. Und dieses Wort demütigen heißt eigentlich, bedeutet eigentlich, um euch ganz arm zu machen. Damit ihr euch nur noch auf eines verlassen könnt, nämlich auf Gottes Wort. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. So ist dieses Wort im Zusammenhang zu verstehen. Nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Sie hatten in der Wüste keine Möglichkeit, sich zu versorgen. Menschlich gesehen war das unmöglich. Gott führte sie so, um sie ihrer Selbstständigkeit zu entkleiden, damit sie ihr Vertrauen ganz auf das Wort Gottes setzen, das Wort, das ihnen Versorgung für alle Zeit zugesagt hat. Das ist der Grund, warum Gott dich und mich manchmal demütigt, warum es durch Erschütterungen geht. Damit wir das lernen, völlig abhängig zu sein vom Herrn Jesus und von seinen Zusagen, von seinen Verheißungen. Also, wenn jemand die Wahrheit tut, so wie Johannes das versteht, auch im Evangelium, in seinem Evangelium, dann ist das ein Mensch, der seine Bedürftigkeit vor Gott erkannt hat und zum Glauben an Jesus kommt. Und das ist das Werk, das sie zunächst einmal tun soll. Und das wir zunächst einmal tun sollen, nämlich an Jesus zu glauben. Unsere eigene Bedürftigkeit zu erkennen und an Christus zu glauben. Dazu einmal ein wichtiges Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Da fragen die Juden den Herrn Jesus, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Was sollen wir tun? Bekannte Frage, auch nachdem Petrus seine Predigt zu Pfingsten gehalten hatte, was sollen wir jetzt tun? Das heißt also, welche Werke sollen wir tun, die das Wohlgefallen Gottes haben? Welche Werke sollen wir tun? Antwort, die unser Herr Jesus gibt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk. Er spricht nicht von den Werken, sondern von einem Werk, das ganz entscheidend ist, das allen anderen Werken vorangeht. Das ist Gottes Werk. Nämlich was? Kennt ihr diesen Vers auswendig? Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus will damit sagen, es gibt nur ein Werk, das Gott will, zunächst einmal ein Werk, und das ist, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat, dass ihr an mich glaubt. Dass wir an Jesus glauben, das ist das entscheidende Werk. Und genau das meint auch Johannes zunächst einmal, wenn er sagt, wer den Willen Gottes tut, wer die Wahrheit tut, wer das tut, was Gott will, wer an Jesus glaubt, der wird bleiben in Ewigkeit. Alle Werke folgen aus diesem Glaubensverhältnis zu Christus. Alles andere ergibt sich daraus. Das ist also das Tor zum Himmelreich, der Glaube an Jesus, an sein vollbrachtes Erlösungswerk. Das ist doch wunderbar, ja? Das ist doch herrliches Evangelium. Und das deckt sich auch mit dem Schluss der Bergpredigt. Wollen wir uns das nochmal anschauen? Matthäus Kapitel 7. Oftmals, so sage ich ganz bewusst, wird dieser Abschnitt nicht richtig eingeordnet. Um nicht zu sagen, er wird falsch verstanden. Zunächst einmal falsch verstanden. Ich lese einmal von Vers 24 an, Kapitel 7 von Vers 24 an. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der Jesus bezieht sich auf die gesamte Bergpredigt, die er gehalten hat, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Dieses Unwetter, das hereinbricht auf dieses Haus, ist ein Hinweis auf das letzte Gericht Gottes. Ja? Das Gericht Gottes. Die ganze Bergpredigt ist zu verstehen auf diesem Hintergrund. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, ja? Der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also, wer bleibt bewahrt vor dem Gericht Gottes, wer den Willen Gottes tut, ja? Wer es nicht tut, wer ihn nicht tut, der wird im Gericht Gottes untergehen. Worum geht es bei dem Hausbau? Es geht um das Fundament. Es geht um das Fundament. Wenn das Fundament nicht fest ist, das eine Haus ist ja nicht auf Felsen gebaut hier, sondern auf Sand gebaut. Ja, wenn das Fundament nicht fest ist, dann wird das ganze Haus irgendwann, wenn ein Unwetter kommt, in die Brüche gehen, zusammenbrechen. Es hat keinen Halt. Das Fundament ist, nachdem die Heilige Schrift, nach den Aussagen der Heiligen Schrift, nicht niemand anders als unser Herr Jesus Christus selbst. Er ist dieses Fundament. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer Christus Jesus. Er ist das Fundament unseres Lebens. Wer dieses Fundament nicht hat, wer Christus nicht hat, wer nicht im Glauben mit ihm verbunden ist, von dem sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Er nennt sie Übeltäter, diese Leute hier, die offenbar auf Sand gebaut haben, um in dem Bild zu bleiben. Übeltäter, wörtlich Täter der Gesetzlosigkeit. Warum nennt er sie so? Sie haben doch viel vorzuweisen, oder nicht? Sie sagen doch hier, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan. Das sind alles gute Dinge, oder nicht? Das ist doch nichts Verwerfliches. Wir haben viel Gutes getan. Und doch können sie am Tage des Gerichtes nicht bestehen, weil sie von dem gelebt haben, was sie getan haben und nicht von dem, was Gott in Christus getan hat. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es hier an. Sie haben das Fundament nicht. Sie sind nicht gegründet in Christus. Und darum sagt der Herr Jesus auch zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Es handelt sich also nicht um Leute, die eventuell irgendwann mal abgefallen sind, die aber vorher dabei waren, sondern ich habe euch nie gekannt. Sie hatten nie ein Verhältnis zu Jesus. Warum nicht? Weil sie sich mehr verließen auf das, was sie getan haben, als das, auf das, was Gott in Christus getan hat, was vollkommen ausreicht für Zeit und Ewigkeit, damit wir in der Herrlichkeit bleiben können, für immer bleiben können. Und darum, weil das so ist, und weil das auch der Schluss dieser Bergpredigt so deutlich macht, dass es beim Tun des Willens Gottes um den Glauben an Christus geht, zunächst einmal. Alles andere ergibt sich daraus, so haben wir gesagt. Darum ist der Römerbrief von unwahrscheinlich großer Bedeutung. Wer die ersten Kapitel des Römerbriefes nicht für sich im Glauben ergriffen hat, wer darüber kein Licht bekommen hat für sich und sein Glaubensleben, der ist im Grunde genommen kein rechter Christ. Der hat kein Fundament. Und darum ist der Römerbrief in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder von allergrößter Bedeutung gewesen. Wir denken an Luther, wir denken an die Erweckungsprediger, Whitfield, Wesley, immer wieder war es der Römerbrief. Warum? Weil es im Römerbrief in den ersten Kapiteln um das Zentrum des Evangeliums geht, dass der Mensch nichts, aber auch gar nichts zu bringen hat vor Gott, sondern dass Gott uns in Christus Jesus vollkommen vor ihm gerecht gemacht hat. Und darum ist es wichtig, dass wir die sogenannten Imperative, das sind die Befehlsformen in der Bibel, die wir ja auch finden, auch im Römerbrief, ab Kapitel 12. Auf dieser Grundlage der Rechtfertigung werden wir ermahnt, ein geheiligtes Leben zu führen, aber nur auf dieser Grundlage. Darum dürfen wir diese Befehlsformen, diese sogenannten Imperative nie sehen für uns persönlich und auch verkündigen, ohne immer wieder die Verbindung zu sehen zu dem, was Wirklichkeit ist. Man nennt das in der Grammatik ohne die sogenannten Indikative. Der Indikativ ist eine Wirklichkeitsform. Der Indikativ spricht nicht von dem, was wir zu tun haben, sondern was ist, was Fakt ist, was Wirklichkeit ist. Das heißt also, dass wir, wenn wir den Willen Gottes tun wollen, täglich die Stellung im Glauben einnehmen, die wir vor Gott haben, als solche, die wir in Christus, haben wir heute gehört aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, in Christus, ist euch das aufgefallen? Unterstreicht das mal in eurer Bibel, wenn ihr wollt, könnt ihr das tun, ja? Wie oft dieses Wort in Christus davor kommt. Alles haben wir in ihm, ausschließlich in ihm, unser ganzes Heil, ausschließlich in Christus. Wo das nicht mehr im Zentrum steht und wo wir die sogenannten Imperative, die Befehlsformen, die Ermahnungen der Heiligen Schrift losgelöst sehen von dem, was Gott in Christus getan hat, in ihm getan hat und was vollendet ist und vollkommen ist, dann kommen wir ins Schleudern, ja, dann werden wir überfordert. Im schlimmsten Fall wird unser alter Adam immer frömmer gemacht, ja. Und im besten Fall werden wir irgendwann an unser Ende kommen und werden sagen, ja, ich schaffe es ja doch nicht. Der Weg Gottes ist mir zu schwer. Dass wir dann zu Jesus kommen und bei ihm zur Ruhe kommen und bei ihm Frieden finden, durch das, was er getan hat. Stellung im Glauben einnehmen, das ist zunächst einmal das, was Johannes versteht unter wer den Willen Gottes tut. Und zwar ständig, immer wieder diese Stellung einzunehmen. Dass wir von dieser Welt, wir beziehen es ja hier auf diese Welt, mit ihrer sündigen Gesinnung und ihrem sündigen Verhalten, dass wir in dieser Welt in Christus Jesus gestorben sind. Wann? Vor 2000 Jahren. Als er am Kreuz starb, sind wir in ihm, das heißt also in unserem Stellvertreter dieser Welt gestorben. Wir sind erlöst, wir sind erlöst, ich betone das, von der argen Welt, wie Paulus sagt, Galater Kapitel 1. Das ist die Wirklichkeit. Lebst du von dieser Wirklichkeit her? Verstehst du dich von Christus her? Oder versuchst du selbst, ein Leben zu führen nach dem Willen Gottes und ja nicht dem Wesen dieser Welt zu verfallen, sondern nimmst du zunächst einmal Glaubensstellung ein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich davon erlöst hast, vom Wesen dieser Welt, dass ich frei bin davon. Durch dich, dein Tod ist mein Tod, dein Leben ist mein Leben. Ich bin frei von der Sünde, von dieser Welt. Ich bin frei, ein Leben zu führen in dir und durch dich zur Ehre des Vaters. Das ist das Entscheidende, ja. Das Gerichtsurteil über diese Welt ist stellvertretend über unseren Herrn Jesus Christus ergangen. Und das ist meine Erlösung, das ist meine Befreiung. Und jetzt will ich es ganz persönlich sagen. Ich will euch ganz persönlich ansprechen, wenn auch nicht mit Namen. Jeder Einzelne soll sich jetzt angesprochen fühlen. Ist das immer wieder deine Dankbarkeit? Jeden Tag aufs Neue. Wir haben das Erntedankfest hinter uns, ja? Wir danken für die äußeren Gaben. Aber wenn jemand nicht mehr dankt für die geistlichen Gaben, von denen wir vorhin gehört haben im Epheserbrief, was wir alles in Christus haben, und dazu gehört eben auch die Erlösung von uns selbst und vom Wesen dieser Welt, dass er unser Leben ist, dass wir alles in ihm haben. Wenn du nicht täglich dafür dankst, dann mache ich hinter deinem Christsein ein dickes Fragezeichen. Dann dankst du mehr für die äußeren Güter als für deine Beziehung, die du hast in Christus zu Gott. Dann mache ich hinter deinem Christsein ein dickes Fragezeichen. Das heißt also, ich mache nicht ein dickes Fragezeichen hinter deinem Christsein, weil du das eine oder andere nicht so tust, wie man es tun sollte. Dass du nicht genug betest, dass du nicht genug die Bibel liest, dass du nicht genug Zeugnis gibst. Und. Darum nicht. Sondern, dass du nicht aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung zum Herrn Jesus Christus im Glauben herauslebst, aus dem, was er dir ist. Volle Genüge hast du in ihm. All das, was dem Vater gefällt, hast du in ihm. Und zur Welt gehört ja auch die religiöse Welt. Der Herr Jesus hat in der Hauptsache mit der religiösen Welt zu tun. Auch mit einem Pilatus. Ne? Von dem hätten wir gesagt, das ist vollkommene Welt. Ja? Aber von einem Pharisäer und Schriftgelehrten hätten wir gesagt, das ist ein religiöser Mann. Ja? Ein gottesfürchtiger Mann, wenn sie nicht gerade Heuchler waren. Es gab auch wirklich aufrichtige Seelen unter denen. Ja? Und doch steckten sie tief in der Welt, in der Gesinnung der Welt. Das war die religiöse Welt, das ist die gefährlichste Welt. Die religiöse Welt. Bruder Kaiser sagt in seiner Auslegung zum Galaterbrief Folgendes. Dieses Gericht Gottes, nämlich dass über Christus stellvertretend ergangen ist, über diese Welt steht unter dem Gericht Gottes, ist schon vollstreckt worden am Kreuz auf Golgatha, ist das Ende aller menschlichen Versuche, etwas zum Werk Gottes beizutragen, das Ende aller kreativen Selbstinszenierungen, um bei Gott oder in seinem Reich etwas bewirken zu können. Deswegen können Gesetzeswerke nichts bezwecken. Das religiöses Wesen, ne? Das haben wir in den großen Religionen, aber ihr Lieben, das ist auch unsere eigene Natur, ne? Von Natur aus sind wir alle religiös und wollen alle unser Vertrauen setzen auf etwas, was wir tun in unserer Frömmigkeit. Achtet mal darauf, ne? Habt ihr eure stille Zeit gemacht und geht in den Tag und verlasst euch darauf, dass ihr eine gute stille Zeit gemacht habt. Ne? Aus allem, was an sich gut ist und auch seinen Platz hat in der Nachfolge Jesu, kann man eine fromme Leistung machen, auf die man sich verlässt. Und das ist religiöses Wesen. Das ist Welt. Ne? Denken wir nicht, wenn wir das Wort Welt hören, immer nur an die böse Welt da draußen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Nein, diese Welt steckt in dir und in mir. Aber sie ist mitgekreuzigt. Wir sind erlöst davon. Vor 2000 Jahren ist es geschehen. Also, wenn dem Apostel in Christus, Paulus sagt das nämlich, ne, ich bin der Welt gekreuzigt, die Welt ist mir gekreuzigt. Wenn dem Apostel in Christus die Welt gekreuzigt ist, dann heißt das, dass sie für ihn keinen Wert mehr hat. Wir sind erlöst von dieser Welt. Was aus dieser Welt, aus den Kräften und Fähigkeiten, die Menschen natürlicherweise haben, kommen kann, ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Alles, was aus deiner Natur herauskommt, steht unter dem Gericht Gottes. Und Gott sei Lob und Dank, es ist schon gerichtet in Christus Jesus. Diese Glaubensstellung dürfen wir in Anspruch nehmen. Soweit das Zitat. Christus hat also an unserer Stelle die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr Jesus. Und damit sind wir frei von der Knechtschaft dieser Welt, um in Christus für Gott da sein zu können. Das ist also das, was Johannes hier zunächst versteht unter wer den Willen Gottes tut. Daraus ergibt sich, dass wir dann auch ganz konkret in bestimmten Situationen bestimmte Anweisungen der Heiligen Schrift in die Praxis umsetzen können. Der erste Schritt ist der Beugung vor Gott und des Glaubens an Jesus Christus. Das mündet hinein in die ewige Herrlichkeit. Der bleibt in Ewigkeit. Jetzt haben wir Anteil daran, an dieser Herrlichkeit durch den Glauben, dann aber in der Vollendung im Schauen. Und so wollen wir dieses Gotteswort hier verstehen unter dem Vorzeichen der Gnade Gottes in Christus. So wollen wir es beherzigen und von daher wollen wir es auch praktizieren, täglich. Weil Gott es so will, durch ihn gewirkt und zu seiner Verherrlichung. Und das haben wir im Evangelium. Ich schließe ab, indem ich es nochmal lese. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe zum Vater. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Aber die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch bitte zum Gebet aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die große Gabe deines lieben Sohnes, indem du uns vollkommen erlöst hast vom Wesen dieser Welt. Wir sind frei. Wir stehen nicht mehr in der Knechtschaft dieser Welt, in ihrer Gesinnung. Du hast uns erlöst am Kreuz auf Golgatha durch dein Blut. Du bist der Sünde gestorben, du bist der Welt gestorben und wir in dir. Hab Dank, dass das die Wirklichkeit ist, von der wir leben dürfen. Nicht von unserem Tun, sondern von deinem Tun. Amen.